Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Donnerstag, dem 10. September. Heute mit den folgenden Themen.
Wir werden Samen zusammentragen und dokumentieren. Diese Sondersession ist der Start.
Am Wochenende findet in der Großen Halle eine feministische Sondersession statt. Unter anderem mit dem Ziel, konkrete Forderungen an die institutionalisierte Politik zu formulieren. Dann:
Es gibt keine Evakuierungspläne für dieses Lager, die gibt es schon seit Jahren nicht, obwohl das immer wieder gefordert wird von den Organisationen, die dort arbeiten.
Nach den verheerenden Bränden im Flüchtlingslager Moria sind über 10.000 geflüchtete Menschen obdachlos. Was mit ihnen geschehen soll, ist ungewiss. Und:
Also wir haben nicht den ISC-Besucher oder die ISC-Besucherin. Zu uns können eigentlich alle kommen und ich denke, diese Diversität ist es, was den ISC auch ausmacht.
50 Jahre, so lang gibt es den Internationalen Studierendenclub schon. Dieses Wochenende steigt deswegen eine Geburtstagsparty mit hochkarätigem Line-up. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Salim Staubli.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Die Stadt Bern will rund 20 Menschen aus dem abgebrannten Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos aufnehmen. Das erklärte der Berner Gemeinderat gestern in einer entsprechenden Mitteilung. Darin fordert er auch die Bundesbehörden dazu auf, zusätzliche Flüchtlinge aus Moria in der Schweiz aufzunehmen. Nicht zum ersten Mal verlangt Bern zusammen mit anderen Schweizer Städten vom Bund die Möglichkeit, Geflüchtete direkt aus Griechenland aufzunehmen. Dieser hat bislang aber noch keine Antwort verlauten lassen. Die Corona-Krise schlägt sich stark auf das Halbjahresergebnis der SBB nieder. Das erklärte das Transportunternehmen an einer Medienkonferenz. Für das erste Halbjahr muss die SBB ein Minus von rund 480 Millionen Franken ausweisen. Im Vorjahr hatte die SBB noch ein positives Ergebnis von rund 280 Millionen Franken erzielt. Grund für die massiven Einbußen seien die niedrigen Passagierzahlen während dem Lockdown, erklärte die SBB. Ab März seien täglich durchschnittlich 810.000 Passagiere befördert worden, mehr als ein Drittel weniger als im Vorjahr. Gleichzeitig hätten die Kosten für das Grundangebot der SBB während des Lockdowns nur leicht gedämpft werden können. Die verheerenden Waldbrände im US-Bundesstaat Kalifornien haben weitere Menschenleben gefordert. In einer Brandzone knapp 300 Kilometer nördlich von San Francisco seien drei Leichen gefunden worden, ließ der zuständige Sheriff verlauten. Damit steigt die Zahl der Todesopfer in Kalifornien auf insgesamt 10 Personen an. Nach Angaben der Feuerwehr sind inzwischen über 2000 Gebäude beschädigt worden oder ganz abgebrannt. 14.000 Feuerwehrleute stehen derzeit im Einsatz. Diese kämpfen inzwischen verteilt über ganz Kalifornien gegen insgesamt 28 größere Waldbrände an. In diesem Jahr wurde bereits eine Fläche von mehr als 10.000 Quadratkilometern Land zerstört. Das ist deutlich mehr als in anderen Jahren. Und damit noch zum Wetter. Morgen Freitag ist es mal sonnig, mal wolkig und stellenweise neblig. Es bleibt jedoch weiterhin warm bei Temperaturen um die 25 Grad. Dasselbe gilt auch am Samstag und am Sonntag. Es bleibt freundlich bei bis zu 27 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Die Corona-Krise habe es einmal mehr gezeigt. Care-Arbeit wird in unserer Gesellschaft zu wenig wertgeschätzt. Die Situation von Menschen, die Pflege- und Sorgearbeit verrichten, sei bei den politischen Entscheidungen kaum berücksichtigt worden. Das kritisieren unter anderem die Frauenstreikkoordination sowie die eidgenössische Kommission Dini Mutter, die sich als Lobby von Care-arbeitenden Frauen versteht. Um diese Probleme zu teilen und auch um mögliche Forderungen zusammenzutragen, findet an diesem Wochenende die feministische Sondersession in der Großen Halle statt. Vanessa Käser ist Teil der eidgenössischen Kommission Deine Mutter und Mitorganisatorin der Veranstaltung. Kathrin Hiss hat sie gefragt, warum der Anlass als Session geplant sei, respektive warum er gleichzeitig stattfinde wie die Session der eidgenössischen Räte im Bundeshaus.
Ja, wir forderten ja am 6. Juni den Bundesrat in einem Brief auf,
die bezahlte, nicht bezahlte Care-Arbeit, Frauen besser in Krisenstäben abzubilden. Herr Berset hat geantwortet, aber bis jetzt ist nichts geschehen und scheint auch in der Traktantenliste der Herbstsession ist sehr wenig vorhanden von unseren Anliegen und deshalb haben wir entschieden, wenn das System solche Strukturfragen nicht aufnimmt, wir aber als systemrelevante Gruppierung anerkannt sind, dann machen wir selbst unsere Session.
Eine parallele feministische Session also zur eigentlichen Parlamentssession im Bundeshaus. In eurer Einladung nehmt ihr auch Bezug auf die Corona-Krise. Was hat denn diese Corona-Krise konkret mit feministischen Anliegen zu tun?
Ja, die Krise hat gezeigt, sie ist weiblich. Und die Krise hat uns zusammengebracht, viel Energie, viel von Forderungen, die bereits zum historischen Frauenstreik zum Thema wurden, kamen in aller Schärfe zurück. Der Umgang mit Arbeit von Frauen, die tagtäglich geleistet wird, war nie ein Thema. Der Lockdown thematisierte vor allem in aller Kürze ein Milliardenbudget für sogenannte andere systemrelevanten Gruppierungen, aber eine große Gruppe, und zwar Frauen und ihre bezahlte, unbezahlte Care-Arbeit, wurde nicht thematisiert, war nicht vertreten. Das hat uns zusammengebracht.
Wie würde denn eurer Meinung nach eine feministische Unterstützung in der Corona-Krise aussehen, jetzt von Seiten der institutionalisierten Politik?
Zum einen durch Vertretung, das heißt zum Beispiel Arbeit im Detailhandel, in der Gesundheitsversorgung, in der Reinigung, Kinderbetreuung, wird nicht erst Thema, wenn sich Gruppierungen mobilisieren und wehren, sondern gehört von Anfang an mitgedacht durch Mitvertretung. Auch wenn nicht all diese Gruppierungen leider gleich durch Lobbys vertreten sind, das gehört unbedingt zu verbessern. Also konkret die bezahlte Kinderbetreuung, die Kitas, stehen exemplarisch für viele, viele Bereiche, in welchen Frauen einfach nicht mitgedacht wurden. Arbeit von Frauen. Und wir haben uns auch solidarisiert, die Mütter mit den bezahlten Kinderbetreuenden, Kitas, die lange Zeit nicht wussten, müssen wir funktionieren, Schutzkonzepte, die entwickelt wurden, die nicht praktikabel sind in vielen Care-Berufen.
Die feministische Sondersession findet morgen Freitag und übermorgen Samstag in der Großen Halle statt. Samstagnachmittags gibt es verschiedene Workshops, zum Beispiel zu feministischer Wissenschaftskritik oder zu Migration und Rassismus. Könntest du uns einen von diesen Workshops vielleicht noch genauer vorstellen als Beispiel, für was man alles besuchen könnte am Samstagnachmittag?
Gerne. Das Programm ist sehr vielseitig, wie du sagst. Es geht von wissenschaftlichen Debatten bis hin zu praktischen Workshops mit zum Beispiel einer Chorprobe, wo wir auch gemeinsam das Lied singen werden, zusammen mit dem kurdischen Frauenchor. Konkret ein Workshop, EKDM, die Eidgenössische Kommission Dini Mutter, das ist die politische Lobby für unbezahlte, bezahlte Betreuungsarbeit, hat einen Workshop im Angebot, wo es konkret um Mutterschutz geht. Das heißt, Frauen, Mütter, die zusammenkommen und diese besondere Corona-Krise spiegeln, darüber debattieren, welchen Einfluss hat Mutterschaft in Bezug auf Lohnarbeit, Erwartung des Arbeitgebers, respektive die Nichtakzeptanz, dass Homeoffice nicht vereinbar ist mit Muttersein, Betreuungspflichten, Schulpflichten zum Thema. Und die werden daraus Forderungen entwickeln, die wir dann weitertragen werden.
Viele verschiedene Themen werden also behandelt an dieser feministischen Sondersession. Das sind viele Stränge, die auch parallel verlaufen. Also jetzt gerade in Workshops kann man nicht an mehreren gleichzeitig teilnehmen. Wie wollt ihr dieses Erarbeitete dann auch wieder zusammenbringen? Oder wie geht's weiter nach der feministischen Sondersession?
Ja, wie du richtig sagst, wir arbeiten prozessorientiert. Jeder konnte eingeben und teilnehmen. Dieses Echo war stark. Wir werden sammeln, zusammentragen und dokumentieren. Diese Sondersession ist der Start. Und wir werden abbilden, was zusammengekommen ist über unsere digitalen Medien. Wir streamen auch viele Beiträge. Das heißt, ein Archiv entsteht an diesem Tag. Ob es die erste von vielen sein wird, das werden wir kommunizieren. Es geht vor allem um den Prozess. Dazu gehört auch ein großes Kunstwerk, das wachsen wird. Unsere Corona-Demonstration, nicht analog, sondern eine künstlerische, im Sinne eines Mega-Monster-Motherboard-Mindmaps durch die Gassen Berns.
Solche Anlässe bergen ja immer auch wieder die Gefahr, auf Englisch würde man sagen, preach to the converted, also dass man wie in seiner eigenen Bubble verhaftet bleibt und nur Menschen teilnehmen werden, die sowieso schon auf die Themen sensibilisiert sind. Habt ihr da gewisse Anstrengungen gemacht, um aus dieser eigenen Bubble ausbrechen zu können?
Ich denke ja, denn wenn man noch einmal zum Titel zurückgeht, Session, das ist ansonsten ein politisches Gremium, das tagt, das gewählt wurde. Und wir sind direkt mit dem Anspruch eigentlich in die Ausschreibung gegangen. erhebt eure Stimme, kommt zusammen. Das heißt, wir richten uns explizit nicht an Politikerinnen, sondern an die Zivilbevölkerung. Das ist eine Grundbewegung, die es braucht. Und wir denken, dass wir da doch einen Schritt gemacht haben, der sich jetzt zeigt in der Vielseitigkeit des Programms. Wir kamen zum Schluss, dass wir keine Zeit haben. Die Zeit ist jetzt, wir wollen jetzt gehört werden, wir wollen jetzt die Stimme erheben und wenn das System nicht reagiert, dann bauen wir uns ein System. Also Pippi Langstrumpf kann durchaus manchmal ein Vorbild sein.
Das sagt Vanessa Käser, Mitorganisatorin der feministischen Sondersession. Diese findet an diesem Wochenende in der Grossen Halle statt. Programm und einen Anmeldungslink gibt es unter www.sondersession.ch. Männer werden übrigens gebeten, der Veranstaltung solidarisch fernzubleiben. Später in dieser Sendung gratulieren wir dann dem ISC zum 50. Geburtstag. Eine Band, die am Geburtstagsfest auch aufspielen wird, sind Jeans for Jesus. Hier sind sie mit Dusche.
Rabe Info.
Es ist eine Katastrophe, die absehbar war. In der Nacht auf gestern ist das stark überfüllte Flüchtlingscamp Moria auf der griechischen Insel Lesbos zu großen Teilen durch mehrere Brände zerstört worden. Zum Zeitpunkt des Unglücks hielten sich knapp 13.000 Menschen in dem Camp auf, das eigentlich nur für 2.750 Menschen Platz bietet. Berichte über Verletzte oder Tote liegen bislang keine vor. Glücklicherweise konnten die Bewohnerinnen und Bewohner des Camps rechtzeitig in die nahegelegenen Hügel und Wälder fliehen. Im Vorfeld des Großbrandes kam es offenbar zu größeren Unruhen unter den Geflüchteten. Vor allem auch deshalb, weil sich das Lager seit einer Woche Corona-bedingt unter Quarantäne befindet. Das Flüchtlingslager Moria ist einer von insgesamt drei sogenannten Hotspots in der Ägäis, die derzeit als Auffanglager für Geflüchtete dienen. Was mit den 13.000 obdachlosen Menschen auf Lesbos nun genau geschehen soll, ist noch unklar. Ebenfalls unklar ist, wer für die Brände verantwortlich gemacht werden kann. Die griechische Regierung vermutet derzeit organisierte Brandstiftung, entweder durch die Geflüchteten selbst oder durch radikalisierte Inselbewohner. Über die vielen offenen Fragen, die sich nun stellen, sprach ich im Vorfeld dieser Sendung mit Florian Bracher von der Initiative «Evakuieren jetzt». Von ihm wollte ich zunächst wissen, was sich denn in den letzten 48 Stunden genau zugetragen hat auf Lesbos.
Das Feuer ist gestern Nacht ausgebrochen oder eben die mehreren Feuer, die schlussendlich größte Teile des Camps zerstört haben. Es sind eigentlich alle Teile des Camps betroffen. Zum Teil wurden die ganzen Sektionen mit den Wohncontainern drin komplett abgebrannt. Zum Teil wurde einfach vieles zerstört. Die Menschen, die in dem Camp gelebt haben, das sind rund 12.500 Personen, die da untergebracht waren in einer Struktur, die eigentlich nur Platz hat für 2.750 Menschen offiziell. Die Menschen haben das Camp natürlich dann fluchtartig verlassen, auch über Nacht. Das Camp wurde nicht evakuiert. Es gibt keine Evakuierungspläne für dieses Lager. Die gibt es schon seit Jahren nicht, obwohl das immer wieder gefordert wird von den Organisationen, die dort arbeiten. Die Menschen haben das Camp verlassen, haben versucht, dann irgendwo sonst Schutz zu finden oder einen Ort zu finden, wo sie einfach hingehen können, wurden aber auch aktiv von der Polizei daran gehindert, zum Beispiel in die Hafenstadt Mytilini zu gehen oder an andere Orte und sind außerdem auch von rechtsextremen Schlägertrupps angegriffen worden, als sie das Camp verlassen hatten.
Weiß man denn schon mehr darüber, wie diese Feuer genau entstanden sind oder von wem sie gelegt wurden?
Nein, das weiß man bis jetzt nicht. Es läuft natürlich eine Untersuchung dazu. Es gibt verschiedene Berichte darüber. Einerseits, dass es eben Rechtsradikale und FaschistInnen waren, die dieses Feuer gelegt haben sollen. Andererseits gibt es aber auch Berichte, dass es die Geflüchteten selber waren, die natürlich enorm frustriert sind über die Zustände in den Camps und auch vor allem über die Quarantäne, die vor rund einer Woche auf das Camp ausgelegt wurde, weil es erste bestätigte Fälle von Corona-Infektionen gegeben hat.
Fabian Bracher, Sie haben gesagt, diese Menschen wurden eben gar nicht richtig evakuiert. Sie sind vielmehr einfach geflohen. Wo halten sich denn diese vielen tausend Geflüchtete im Moment gerade auf?
Es gibt im Moment tausende von Geflüchteten, die einfach auf der Straße ausharren oder in der Nähe von Lagerhäusern Platz gefunden haben. Es wird natürlich versucht, erste Hilfe auch an diese Menschen zu bringen. Die Organisationen, die auf der Insel Lesbos aktiv sind, das sind größtenteils freiwillige Organisationen, die immer noch dort den Großteil der Arbeit machen auf der Insel. Es ist aber im Moment enorm schwierig, diese Menschen überhaupt zu erreichen. Die Polizei hat Straßensperren eingerichtet und macht Kontrollen und lässt auch humanitäre Helfer derzeit zum Teil nicht zu den Geflüchteten, sodass sie eigentlich ohne jegliche Unterstützung im Moment ausharren müssen.
Lässt sich bereits sagen, wohin diese Menschen nun verfrachtet werden? Oder bleiben sie einfach dort, wo sie jetzt gerade sind? Oder wird versucht, das Camp wieder aufzubauen?
Es läuft im Moment alles darauf hinaus, dass das Camp einfach so schnell wie möglich wieder aufgebaut werden soll. Das heißt, das Gefängnis Moria, dieses Lager Moria, das schon jetzt zu vielen Katastrophen geführt hat und wirklich menschenunwürdige Zustände darin herrschen, soll eigentlich so schnell wie möglich aufgebaut werden. Selbst eine E-Mail von Mario Gattiker, die ich weitergeleitet bekommen habe heute, weist darauf hin, dass die Schweiz jetzt auch wieder Unterstützung leisten will im Aufbau dieser Strukturen, anstatt die Menschen endlich umzusiedeln und fair auf Europa zu verteilen.
Das heißt, Griechenland wird seine Hotspot-Strategie, also mit den drei Inseln, auch in Zukunft vermutlich weiterführen.
Genau, es läuft alles darauf hinaus. Es gibt sehr, sehr viel Gegenwind dazu. Die Lokalbevölkerung ist ganz und gar nicht einverstanden, dass die Insel Lesbos, aber auch die anderen Hotspot-Inseln in Griechenland zu Gefängnisinseln werden, was heute leider schon Fakt ist und immer mehr zur Realität wird. Die griechische Regierung hat kurz nachdem sie die Quarantäne über das Camp ausgesprochen hatten, am 2. September, kommuniziert, dass sie einen Zaun bauen werden um das Camp herum und das Lager in ein geschlossenes Lager, also schlussendlich in ein Gefängnis, umwandeln wollen.
Sie haben vorhin bereits die Schweiz kurz angesprochen. Welche Rolle nimmt denn die Schweiz grundsätzlich im Moment ein, wenn es um das Flüchtlingslager Moria geht?
Eine sehr enttäuschende und sehr passive Rolle nimmt die Schweiz derzeit ein in Griechenland. Die Schweiz wurde im Frühjahr mit der Kampagne Evakuieren jetzt, aber auch über Appelle von Amnesty International und der Migrationscharta wirklich breit abgestützt, dazu aufgefordert, mehr zu tun und die Menschen aus den griechischen Inseln zu evakuieren und sich an größeren humanitären Aufnahmeaktionen zu beteiligen. Das wurde selbst unterstützt, zum Beispiel von den 8 größten Städten, die bereit gewesen wären, Geflüchtete aufzunehmen aus Griechenland. Es wären bereits Flugzeuge finanziert gewesen. Es gab Organisationen und Stiftungen, die gesagt haben, sie wären bereit, auch Unterkünfte bereitzustellen in der Schweiz und bei der Finanzierung mitzuhelfen, damit eben die Katastrophe, die jetzt geschehen ist, eigentlich hätte verhindert werden können. Im Antwortschreiben auf die Petitionsunterlagen, die wir dann im Juni eingereicht haben, zeigt sich aber, dass die Schweiz und das zuständige Departement, das EJPD, welches von Karin Keller-Sutt geführt wird, derzeit kein Interesse hat, hier mehr zu tun. Sie verweisen auf die Aufnahme von 52 unbegleiteten Minderjährigen, die sie im Frühjahr aufgenommen haben, und verweisen darauf, dass auch eine Organisation in Griechenland von der Schweiz aus finanziell unterstützt wird und finden, dass damit genug getan ist, was natürlich ganz und gar nicht stimmt.
Soweit Fabian Bracher, Projektkoordinator von OHF Schweiz und Mitinitiant von Evakuieren jetzt. Weitere Infos zur aktuellen Situation auf der griechischen Insel Lesbos gibt es unter www.evakuieren-jetzt.ch.
Radio Info Kultur.
50 Jahre, ein stolzes Alter für ein Ausgehlokal. Doch genau dieses Jubiläum darf das ISC allen Widrigkeiten zum Trotz an diesem Wochenende feiern. Geboten wird eine dreitägige Geburtstagssause im Außenbereich mit einem hochkarätigen Line-up und Corona-konform maximal 300 Gästen. Der Club zwischen Reitschule und Henker Bründli hat eine bewegende Geschichte hinter sich. Kathrin Hiss hat mit Jacqueline Brücker und Maisch Gosteli darüber gesprochen.
Also ich weiß es eigentlich auch nur aus unserem Buch, das wir zum 40-jährigsten Geburtstag veröffentlicht haben. Das heißt 40 Years of Rock'n'Roll oder irgendwie so etwas. Und da ist wie beschrieben, dass es früher irgendwie alter Schlüssel oder rostiger Schlüssel hieß. Und das war irgendwie in den 60er Jahren und dann wurden sie irgendwie 1970 wurde das dann zum Internationalen Studentenclub und dann haben sie auch den Standort, wo es jetzt ist, haben sie dann bezogen. Und vorher war es, gab es ein kleines Clublokal irgendwo in der Altstadt.
1970, das Gründungsjahr vom ISC, da stellt man sich das Publikum vielleicht ein bisschen vor als kiffende Hippies oder als Marx-lesende Philosophiestudierende. Könnt ihr vielleicht ein Bild zeichnen vom ISC 1970 hier an diesem Standort damals? Wie sah das aus? Was gab es für Partys? Was war das Publikum?
Also ich glaube, so wie man das von Bildern kennt, waren das halt Studierende. Also der Club war auch ausschließlich für Studentinnen und Studenten. Ich glaube, es gab schon auch wirklich so Stuhlkonzerte, wo man noch gesessen ist und hatte aber auch schon ziemlich früh Konzerte, auch mit internationalen Acts. Ich würde das Bild jetzt eher als vielleicht den kiffenden Studenten bezeichnen.
Und es war ja auch so, dass in den Anfangsjahren, also die 70er und 80er Jahre gab auch noch, war es ja wirklich nur zugänglich für Studenten. Und das kam ja dann erst so in den Ende 80er, Anfang 90er Jahre, was sich dann geöffnet hat und eigentlich mehr zu dem wurde, was es eigentlich jetzt ist. Also ein Konzert- und Partylokal. Genau.
Machen wir also den Sprung in die Gegenwart. ISC steht immer noch für Internationaler Studierendenclub oder laut eurer Plakatserie auch für ganz andere, unterschiedliche Sachen. Gibt es denn heutzutage immer noch Verknüpfungspunkte mit der Uni?
Also zum einen mal, dass wir halt in einem Universitätsgebäude sind. Also das ganze Gebäude, um das hier ist, das ist eigentlich von der, das ist die Universität eingemietet. Anknüpfungspunkte gibt es eigentlich nicht mehr so viele. Also sicher, dass viele Studenten auch ins ISC in den Ausgang gehen. Aber sonst haben wir eigentlich nicht mehr extrem viele Verknüpfungen. Ab und zu gibt es mal noch irgendeine Studentenschaft, die eine Abschlussparty bei uns feiert, und da sind wir bei gewissen immer so noch die erste Adresse, aber das wäre es eigentlich schon fast ein bisschen mit den Verbindungen noch.
Nun feiert ihr ja dieses Wochenende den 50. Geburtstag. 50 Jahre ist eigentlich ein ziemlich reifes Alter für ein Partylokal, für ein Konzertlokal. Was macht das ISC richtig? Wie hat es das ISC geschafft, so lange zu überleben?
Ich denke, das ist ganz klar die Diversität und auch die Menschen, die hier arbeiten, die halt auch immer wieder neue Gäste hierher holen. Es ist nicht so, also wir haben nicht den ISC-Besucher oder die ISC-Besucherin. Zu uns können eigentlich alle kommen, und ich denke, diese Diversität ist es, was den ISC auch ausmacht.
Und man kann es wirklich auch ein bisschen so als Generationenprojekt irgendwie beschreiben, weil es gibt immer wieder so neue Generationen, die kommen, die den Laden übernehmen und weiterführen, und dann kommen die langsam in ein Alter und dann kommen immer so die Nächsten. Und das hat irgendwie in der Vergangenheit auch immer mit Älteren, hat es immer wieder so Zeiten gegeben, wo immer wieder neue Leute kommen, die das irgendwie mitgerissen haben. Und das ist sicher auch ein bisschen wegen dieser Vereinsstruktur. Das ist halt nicht wie nur wie eine Person, das ist so wie der Club von einer Person, sondern das ist wirklich so dieser Verein. Und dann hat es irgendwie immer gut ergeben, dass immer wieder neue Leute kamen, die motiviert waren und das in eine gute Richtung weitergebracht haben. So.
Das ISC ist ja auch bekannt für seine gut bestückte Bar. Ganz viele verschiedene Drinks gibt es hier. Erlaubt mir zum Schluss die Frage, wenn das ISC ein Getränk wäre, welches Getränk wäre es und warum?
Long Island Iced Tea, weil es ganz viel Verschiedenes drin hat.
Ja, vielleicht auch einfach irgendwie ein solides Offenbier. Das geht immer.
Das sagen Jacqueline Brücker und Maisch Gosteli. Sie ist Vereinspräsidentin und er Booker im ISC. Wer mitfeiern will, hat nur noch am Samstagabend eine Chance. Dann spielt die Berner Band Jeans for Jesus. Sowohl das Konzert von Sophie Hunger heute Abend als auch dasjenige von den Monsters morgen Abend ist bereits ausverkauft.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info von heute Donnerstag, dem 10. September. Das nächste aktuelle Info gibt es dann morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Dann unter anderem mit einem Beitrag zur Frage, wem denn eigentlich der öffentliche Raum gehört. Podcasts, Videos, Bilder und ausführliche Hintergründe zu den jeweiligen Beiträgen findet man rund um die Uhr auch auf unserer Webseite unter info.rabe.ch. An dieser Infosendung mitgewirkt haben Katrin Hiss und Gisela Feutz, und am Mikrofon verabschiedet sich das Salim Staubli. Wir freuen uns, wenn ihr das Rabe-Info dem morgen wieder einschaltet. Bis dann, habt ganz eine gute Zeit.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.